Und du hast eher positive Glaube an chinesische Wirtschaft. Hole ich das richtig?
Definitiv, weil ich sage mal, das, was China erfolgreich gemacht hat in den letzten 30, 40 Jahren, mehr oder weniger wird das auch vom Gerüst her auch die Erfolgsfirma für die nächsten 20, 30, 40 Jahre sein.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo Kang, guten Morgen.
Hallo Xiaolong, auch dir guten Morgen nach Hannover.
Ja, danke, dass du Zeit für mich genommen hast. Und du hast jetzt am Nachmittag, du bist in Shanghai, ich bin noch in Hannover. Wie ist das Wetter gerade in Shanghai? Ich habe gehört, es ist richtig warm bei euch.
Genau, es ist eigentlich fast so wie im Backofen, ne? Und man freut sich, wenn man nicht raus muss und in der Klimaanlage oder im klimatisierten Raum sich bewegen darf.
Ja. Und wie ist denn normalerweise die Urlaubsplanung für westliche Manager in Shanghai? Und hat man auch in der Schulferien die Urlaubsplanung für sich genommen? Oder wie ist es bei euch dieses Jahr?
Also in der Regel, in China gibt es ja je nach Schule über 2 Monate Schulferien, ne? Und auch das merkt man, auch der Verkehr wird weniger, wenn Ferien da sind. Und in der Regel oftmals viele ausländische Familien, die versuchen dann auch die Schulferien dann mitzunehmen und sind dann in ihren Heimatländern oder in den Ländern, die sie bereisen wollen, unterwegs. Und auch ich habe 3 Wochen Urlaub geplant und freue mich auch darauf, dass ich das bald antreten darf. Aber meine Familie ist bereits schon zu Hause und hat seinen Urlaub oder ihren Urlaub schon quasi begonnen.
Ja, ich habe ja auch mit Familie in Shanghai fast 8 Jahre gelebt gehabt. Und du merkst, ich interessiere mich doch sehr, wie Familie in China leben. Und dieses Jahr ist ja noch ein bisschen Besonderes. Es läuft immer noch, aber nicht mehr für Deutschland, die Europameisterschaft. Habt ihr in China auch mitbekommen und mitgefiebert zu leider einer ungünstigen Zeit für euch?
Ja, natürlich. Wir haben auch mitgefiebert und sind ja auch tolle Mannschaften, die dort antreten. Und auch wenn Deutschland bereits schon ausgestiegen ist, aber ich denke, sie haben sich eigentlich gut geschlagen und ein gutes Spiel geliefert. Und wir warten mit Spannung immer auf das Spiel von allen Mannschaften. Und natürlich auch hier laufen Voraussagen, Schrägstrich Wetten, wer Europameister wird.
Okay,
Aber
was ist dein persönlicher Tipp?
ich denke mal, Spanien könnte klappen.
Ja, Spanien ist auch mein Tipp. Also die sind schon echt gut durchs Turnier gekommen bis jetzt, ne? Also zeigt schon echt die Stärke von der Mannschaft. Ja, wir wollen natürlich heute auch ein bisschen über das Geschäft sprechen, sozusagen. Du arbeitest für eine schwäbische Firma. Insofern sagt man ja, ich gehe ins Geschäft. Wir wollen auch heute mal auch über das Geschäft sprechen. Und wie läuft es auf das Geschäft jetzt in 2024? Auch so heiß wie das Wetter?
Das Geschäft ist sicherlich im Sinne vom Wetter auch ziemlich, ziemlich anspruchsvoll dieses Jahr, ziemlich herausfordernd. Generell, wir können noch sehr zufrieden sein, aber wir merken natürlich auch, dass viele Industrien, Kundenindustrien dieses Jahr wesentlich softer sind, als das letztes Jahr oder vorletztes Jahr der Fall war. Gerade große Industrien im Erstausrüstungsgeschäft, wie zum Beispiel Automotive, egal ob es jetzt um normale Benzinfahrzeuge geht oder NEV, Das ist definitiv nicht mehr so stark oder so investitionsstark, wie es letztes und vorletztes Jahr war. Es gibt immer noch gute Projekte, aber nicht mehr so viele wie vorher. Aber auch andere größere Industrien wie Solar zum Beispiel oder auch Verpackungsmaschinen oder auch generell die Elektronik sind sicherlich wesentlich weicher als letztes Jahr.
Okay.
Was man aber auch sieht, also insbesondere in unserer Industrie, dass gerade kleinere und mittlere Kunden sich doch sehr gut tun, ne? Und eher die größeren Kunden so ein bisschen stärker leiden. Ne? Warum das so ist, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Aber
Okay.
generell sehen wir so ein bisschen den Trend, zum Beispiel auch gerade im Bereich Verpackung und Elektronik, dass kleinere und mittlere Kunden sich ganz gut schlagen und größere Kunden eher etwas nachlassen.
Auf die Herausforderungen in 2024 werden wir später noch etwas detaillierter darauf eingehen. Aber man hört ja schon raus, ihr liefert in verschiedene Industrie hinein. Und vielleicht für die Zuhörer einmal eine kurze Info. Was produziert ihr Schmalz und ja, wer sind eure Kunden?
Also wir haben zwei Business Units hier in China. Das eine ist der Bereich Vakuumautomatisierung. Dort produzieren wir Komponenten, die dafür sorgen, dass in Automatisierungsanlagen Werkstücke mittels Vakuumtechnologie, also Unterdruck, bewegt oder fixiert wird. Welche Kundenindustrien sind das zum Beispiel? Im Automotive, also in der Automobilherstellung, wo große Blechteile von einer Presse in die andere Presse befördert werden. Das geschieht mittels Vakuumautomatisierung, bis dann, ich sag mal, zieht sich dann durch bis zum Welding eigentlich, wenn Fahrzeuge geschweißt werden. Ne? Oder zum Beispiel im Handy, in der Handyherstellung, dort gibt es ja sehr viele Kleinteile, hohe Produktionsgeschwindigkeit, da wird eigentlich wenig noch händisch gemacht. Ne? Und das Bewegen dieser Teile, also Werkstücke von A nach B oder auch das Testen dieser Teile geschieht mittels Vakuumautomatisierung oder zumindest zum Teil mit Vakuumautomatisierung. Dann haben wir noch einen Geschäftsbereich, der nennt sich Handling. Ne? Dort zum Beispiel, wo wir uns darauf spezialisiert haben, sind das Bewegen von großen Rotorblättern, das heißt 70, 80 Meter lange Rotorblätter für die Windindustrie, die in der Produktionshalle an unterschiedliche Orte befördert werden. Ne? Und das ist auch ein Geschäftsbereich von uns. Und der Bereich läuft dieses Jahr auch sehr gut. Auch sehr gut, weil viele chinesische Unternehmen mit ausländischen Unternehmen Partnerschaften eingegangen sind und so vom erneuerbaren Energietrend weltweit produzieren. Ne? Und das ist ein Geschäft, der läuft eigentlich ganz, oder ein Geschäftsbereich, der läuft eigentlich dieses Jahr sehr gut. Und unsere Kunden sind zum Beispiel alle namhaften Automobilfirmen. Also wenn ich sage alle namhaften, dann meine ich damit auch alle namhaften. Also es ist nicht nur Werbung. Egal ob jetzt diese Legacy-Brands oder auch die neuen chinesischen Brands zum Beispiel. Oder auch Elektronikkunden, die in der Handyproduktion tätig sind oder Kunden, die Elektronikartikel herstellen wie Computer, Pads, ne? Oder aber auch Klimaanlagen. Alles, wo Material oder Werkstücke bewegt werden müssen. Wir haben ja mit vielen Kunden sogenannte NDAs. Da kann man dann halt schlecht sagen, dieser Kunde, ne?
Ja,
Oder,
das verstehe ich.
ne? Aber so alles, was man so im Tagesbereich, womit man zusammenkommt, Klimaanlagenhersteller, Handyproduzenten, Automobilkunden, Verpackung, Solar, teilweise Möbel, das sind alles Kunden und Kundenindustrien von uns.
Ja, verstehe. Der zweite Geschäftsbereich, was du gesagt hast, das ist eigentlich industriespezifisch, nur für Windenergie. Oder habe verstehe ich da falsch?
Also wir betreiben das in China sehr stark mit Bezug auf Windenergie.
Ah, okay.
Die wir haben, wird auch in anderen Industrien eingesetzt. Aber wir für uns als Schmalz China beschränken dort unsere Aktivitäten vermehrt in dem Bereich Windenergie.
Ja, das ist doch sehr spannend zu hören, gerade in dem ersten Geschäftsbereich, wo ihr auch in die Automobilindustrie hineinliefert. Wo sind auch viele chinesische NEV, also Elektrofahrzeughersteller, mit bei. Und also man hört immer, dass die chinesische Marke werde immer stärker. Aber am Ende, wenn man hinter die Kulisse führt, wie ihr, profitiert ihr ja auch, dass neue Player kommen. Und ihr seid ja auch sozusagen daran beteiligt, dass die chinesische Marken auch immer stärker werden und ihre Produktionsprozesse zu automatisieren. Seid ihr ein wichtiger Player. Insofern, das kann gar nicht sozusagen nur einseitig bedrohlich für deutsche Industrie sein. Das ist jetzt mit Beispiel von Schwarz ist eigentlich auch ein zusätzliches Geschäft für deutsche Industrie. Ne?
Das stimmt. Unsere Kunden sind auch etwa zu 90% oder 95% lokale Unternehmen.
Ah, das ist auch wichtig zu hören. Und weil ich kenne ja auch einige deutsche Unternehmen, die sind zwar lange in China, aber machen nach wie vor immer noch das deutsche Geschäft oder das internationale Geschäft. Nur der Standort ist in China. Aber ihr habt ja wirklich geschafft, 90% mit chinesischen Lokalunternehmen.
Genau.
Dabei meine ich auch wirklich lokal, oder sind das lokale Tochter, Töchter von internationalen Firmen?
Lokal, lokal.
Lokale
Lokal.
Firmen. Ja, das ist ja echt schon erstaunlich.
Nehmen einfach mal als Beispiel einen Automobilhersteller, der hat zum Beispiel in China Integratoren, die oftmals lokal sind. Dann arbeiten wir mit diesen Integratoren zusammen. Und wir arbeiten mit diesen Integratoren dann auch nicht nur in China zusammen, sondern wenn die Integratoren Projekte in Europa oder in den USA machen, sind wir oftmals mit an der Seite von diesen Integratoren. Oder jemand, der Verpackungsmaschinen macht und diese Verpackungsmaschinen dann auch exportiert nach Asien, nach Europa oder wo auch immer, sind wir dann mit ihm zusammen dabei, als sein Supplier für Vakuumtechnologie, ihn in seiner internationalen Expansion zu begleiten. Und da bestehen halt für Firmen wie wir es sind die Chance, dass man halt weltweit bekannte oder namhafte etablierte Lieferanten möchte, mit denen man sein eigenes Produkt aufwertet, um dem Kunden zu sagen, ich habe auch Schmalzkomponenten in meinen Maschinen drin, ne? Was dann auch für den Endkunden am Ende dann auch die Ersatzteilversorgung besser darstellbar macht. Ja, weil wenn die in den USA oder in Italien oder in Korea, Japan Ersatzteile brauchen, Schmalz ist dort und dann kann man die Endkunden da auch mit Schmalz originalen Ersatzteilen bedienen. Ja, und da gibt es ja verschiedene Gründe, warum Kunden mit uns zusammenarbeiten, neben dem guten Produkt und auch neben dem guten Partner.
Das ist spannend. Auf den Punkt würde ich später nochmal darauf zurückkommen. Und wie seid ihr in China aufgestellt? Welche Standorte habt ihr?
Wir haben zwei Standorte in Shanghai, wir haben zwei Standorte in China. Insgesamt sind wir schon seit über 20 Jahren in China. Wir haben mit einer Firma in Shanghai angefangen, unsere eigene Firma, 100% Tochtergesellschaft. Und nachdem das Geschäft sich gut entwickelt hat und größer wurde, haben wir unser Headquarter nach Taicang verlegt. Dort haben wir ein Werk eröffnet und haben auch dieses Werk entsprechend ausgestattet. Und haben auch unser Headquarter von Shanghai nach Taicang verlagert. Unsere Kundenbeziehungen laufen aber immer noch weiter über unsere Shanghai-Gesellschaft. Und Taicang ist so quasi Headquarter und Operations Unit. So kann man das sehen. Und wir sind auch sehr, 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 sehr breit aufgestellt im Sinne von Funktionen. Neben der Geschäftsführung haben wir eine vollwertige Finanzabteilung, Engineering, Supply Chain mit Operations und Qualitätsdepartment, Lokalisierungsabteilung, Einkaufsabteilung. Dann haben wir HR, Marketing, Produktmanagement. Wir haben das Lager hier. Wir haben die Produktion hier, Schrägstrich Montage. Also wir sind schon so aufgestellt, wie ein gutes, solides deutsches Unternehmen aufgestellt sein sollte. Ja, also
Ja,
ziemlich.
ja. Du hast vorhin erwähnt, Engineering. Ist es Engineering quasi die Schnittstelle? Ist es dann in Shanghai angesiedelt oder Engineering auch in Taizhou in der Zentrale angesiedelt?
Es ist in Taizhang in der Zentrale angesiedelt, weil das
Okay.
Engineering und die Montage müssen Hand in Hand zusammenarbeiten.
Ja.
Und gerade Engineering-Kompetenz hilft uns dieses Jahr sehr gut. Zum Beispiel spezifizieren wir Tailor-Made für unsere Kunden, zum Beispiel in der Batteriehandhabung, Batteriehandhabungsgeräte als End-of-Arm-Tools für Roboter. Ne? Das heißt, es gibt einen Endkunden, der stellt Batterien her, Batteriemodule. Für den stellen wir dann für seine neuen Projekte Systeme her, Batteriehandhabungssysteme, wo wir dann halt als Anbieter spezifiziert werden. Und gerade solche so Systemlesungen, wie wir sie auch im Wind anbieten oder wie jetzt gerade beschrieben in der Batteriehandhabung, helfen uns dieses Jahr schon sehr, sehr gut.
Ja, du hast ja immer wieder im Nebensatz erwähnt dieses Jahr. Das heißt, daraufhin möchte ich auch jetzt noch darauf eingehen, die Marktherausforderung in 2024. Dieses Jahr 2024 ist besonders herausfordernd. Und hast du für dich mal ein paar Gründe herausgefunden, warum ist es so, dass in diesem Jahr gerade das Geschäft für viele deutsche Maschinen- und Anlagenbau besonders herausfordernd ist?
Also ich denke, diese Frage darf man nicht aus dem Blickpunkt von 2024 beantworten, sondern man muss so ein bisschen auch in die Covid-Zeit reinschauen. Was bei Covid oder während der Covid-Zeit passiert ist, war, dass die Supply Chains, insbesondere die internationalen Supply Chains, sehr stark beeinträchtigt waren. Und dort, wo sie nicht beeinträchtigt waren, haben internationale Kunden teilweise, nicht alle, auch sehr gravierend ihre Preise in China angehoben, weil sie einfach auch höhere Kosten hatten, die an den Markt oder an den Kunden weitergehen mussten. Entweder die Problematik Supply Chain oder die Problematik Preise oder beides hat dazu geführt, dass sich viele lokale Unternehmen auch Tier-One-lokalen Lieferanten zugewandt haben und gesagt haben, wir brauchen schnell Ersatz. Habt ihr jenes oder dieses Produkt, was ihr uns liefern könnt, oder dieses oder jenes System, was ihr uns liefern könnt? Und was die Unternehmen sehr gut gemacht haben, ist, dass sie in der Regel ohne Preiserhöhung schnell liefern konnten. Dann haben sie in der Regel auch einen sehr guten Service angeboten. Die Erreichbarkeit der chinesischen Firmen bei Problemlösung war relativ gut. Da haben die Firmen einfach über die letzten Jahre viel gelernt. Und das hat viele Kunden, Endkunden in China positiv überrascht. Und jetzt in 2024 oder was man auch schon im dritten, vierten Quartal 2023 sehen konnte, als der Markt so ein bisschen abgekühlt ist, es nicht mehr so viele Projekte gab, ne? Und auch Endkunden unter Preisdruck gekommen sind. Also da haben dann viele, viele lokale Kunden gesagt, warum machen wir nicht mit chinesischen Lieferanten weiter, ne? Oder erhöhen unseren Einkaufsgrad bei denen, ne? Sodass wir einfach unsere Kosten nochmal abfedern können, unser Produkt optimieren können und so weiter und so fort, ne? Und all das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass in einem schwächeren Markt man viel stärker chinesischem Wettbewerb ausgesetzt ist oder war, ne? Und das sich natürlich dann auch bemerkbar macht. Und wenn man sich so ein bisschen die Studien anschaut, die IHK veröffentlicht oder auch die Europäische Handelskammer, sieht man, dass Unternehmen eigentlich in der Regel zwei große Probleme haben. Das eine sind fehlende Aufträge und das zweite sind dann halt auch lokaler Wettbewerb, ne? Und so gerade so diese Covid-Zeit hat daher viel, viel, viel verändert. Ne?
Du meinst, dass Covid-Zeit hat dazu gebracht, dass die Kunden gezwungen sind, Alternative zu suchen, und dann sind sie damit einigermaßen zufrieden,
Genau.
weil unter anderem auch preislich stimmt und auch Service-Level stimmt.
Genau.
Und dann sagen sie, ja, jetzt haben wir doch eine Alternative zu der, jetzt in
Genau.
dem Fall beispielsweise Schmalz oder zu der anderen deutschen Marke, was sie bis dato immer benutzt haben.
Das stimmt. Ne?
Ja.
Also nicht unbedingt als Alternative zu Schmalz, aber generell für viele, viele Industrien.
Ich habe auch eine Geschichte gehört, und du hast ja auch vorhin Lieferkettenschwierigkeit erwähnt, zu Covid-Zeit oder 23, als Erholung kommt nach Covid-Zeit. Und man hat doch gemerkt, dass die Lieferkette direkt nach Covid noch nicht überall funktionierte. Und deswegen haben die Kunden bewusst etwas mehr bestellt, als sie wirklich benötigen. Und dann gibt es natürlich entweder on stock, also schon in Warenlager, oder das als Bestellung, die zwar da ist, aber nicht abgerufen haben die Kunden in 2024. Nachdem jetzt klar ist, dass die Lieferkette doch entspannt ist. Und das ist auch ein anderer Grund. Habt ihr in der Sektor auch erlebt, ja, Sicherheitsbestellungseffekt?
Was wir erlebt haben, ist, dass lokale Unternehmen, die hatten natürlich auch Bedenken wegen der Supply Chain, und die haben sich auch die Lager vollgestopft. Ne? Und als die Industrie dann nicht angesprungen ist, man dann aber ein volles Lager hatte, vielleicht auch Cashflow-Probleme, dass man dann diese Produkte oder das, was man auf Lager hat, dann mehr oder weniger zu sehr kostengünstigen Preisen in den Markt versucht hat zu drücken. Das haben wir ja auch erlebt, und das hat auch dazu geführt, dass generell die Preise unter die Räder gekommen sind. Ne? Aber das hat auch dazu geführt, oder wie soll ich sagen, als zweites kommt hinzu, dass generell in Krisensituationen Chinesen auch eher sehr schnell mit dem Preishammer kommen. Ne? Und also da gab es diese zwei Effekte. Die das Lager voll hatten, haben versucht, das Lager low cost rauszuhauen. Die vielleicht Lager hatten oder kein Lager hatten, aber einfach der Markt wurde enger, und man will als Firma ja natürlich überleben, ne? Haben dann auch auf den Preishammer zugegriffen. Ne? Und da gibt es jetzt ein neues Buzzword in China, das nennt sich Zhuan, ne? Und das heißt einfach harter Wettbewerb. Ne? Und da sagen die Chinesen, das heißt einfach, da im Wettbewerb bestehen und sich da nicht rauskugeln oder rauskegeln lassen. Und wenn man rausgekegelt ist, ist man weg vom Fenster.
Wie weit treibt man mit dieser Preishammer? Wenn du sagst Preishammer, macht man gar keinen Gewinn? Oder wie weit, deiner Meinung nach, gehen die chinesische Industrieunternehmen mit der aggressiven Preispolitik?
Also, wenn wir links, rechts in befreundeten, benachbarten Industrien uns da so ein bisschen austauschen, egal ob jetzt von deutschem zu deutschem Unternehmen oder auch von deutschem zu chinesischem Unternehmen, ist es so, dass die chinesischen Unternehmen insbesondere sehr stark an ihre Schmerzgrenzen gehen, ne? Und alle Kosten, die so da sind, werden quasi so als Grenzkosten betrachtet, ne? Oftmals wird dann auch, ich sag mal, werden Überstunden oder Spesen für die Mitarbeiter dann halt auch ausgesetzt, weil man sagt, da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Ne? Und da geht es dann schon so, dass ich oftmals gehört habe, Mensch, die bieten an zu meinen Materialkosten. Ne? Und da ist dann natürlich gehen da deutsche Unternehmen natürlich nicht mit, würde ich auch nicht machen. Ne? Weil im Endeffekt die schlechten Preise, die bleiben. Ne? Aber inwiefern man mitgeht, das muss halt jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, ne? Ob es teilweise mitgeht oder ob es entsprechend dann Produkte anpasst oder noch stärker lokalisiert und so weiter und so fort. Also da diese Antwort muss dann jede Firma für sich geben. Aber man hört sehr oft, dass die Leute da so auf dem Niveau Materialpreis unterwegs sind, nur weil sie halt natürlich als Unternehmen oder als Geschäft oder als Firma nicht untergehen möchten.
Also das ist ein Wort. Also im Grunde genommen alle ADA-Kosten, sprich Fixkosten, gar nicht berechnet, sondern wirklich nur in dem Produkt eingehende Materialkosten werden dann berechnet. Ja, dann haben die deutschen Unternehmen natürlich kein Interesse und keine Lust, da mitzumachen.
Nee, das kann man natürlich als deutsches Unternehmen oder ausländisches Unternehmen nicht mitmachen und sollte man auch nicht mitmachen. Ja, und
Wirtschaft ist ja auch so ein bisschen Psychologie, ne? Also ich denke, auch in diesem Jahr 2024 hat sich auch die Psychologie etwas verändert, dahingehend, dass alle in China auch merken, die Bevölkerung, aber auch die Firmen merken, diese hohe Wachstumsrate ist wirklich nicht mehr wieder da. Und auch nach Covid nicht. Und ein Wahrzeichen ist, dass der Immobilienmarkt ja, erlebt jetzt gerade einen Wendepunkt. Die Preise gehen da auch richtig runter. Gerade in der First-Tier-City in Shanghai kriegst du sicherlich auch mit. Das ist in der frühe Glaube, ich sag mal, Weltanschauung eines Chinesen wahrscheinlich nicht drin gewesen. Und das ist jetzt auch wirklich da. Die Psychologie spielt wahrscheinlich auch ein so bisschen mit. So dass die Nachfrage jetzt zurückgeht, führt auch vielleicht dahingehend, weil man nicht mehr diese Sicherheit haben. Oder habe ich zu drass jetzt formuliert?
Nee, ich glaube nicht, dass es zu krass formuliert ist, ne? Weil generell der Reichtum vieler Chinesen oder der Wohlstand vieler Chinesen liegt ja in Betongold, ne? Und das war halt auch immer so die Absicherung für die Zukunft, für die Familie. Und jetzt, wo die Immobilienpreise nicht mehr so stark sind und sie sind in einer sehr unterschiedlichen Höhe zurückgegangen von Tier-1-Städten, die vielleicht ein bisschen besser weggekommen sind, bis zu Tier 4 oder Tier 5 Städten, die sehr viel Wertverlust haben oder hinnehmen müssen. Und wenn jemand sein ganzes Kapital dort in Wohnung hat oder einen Großteil seines Kapitals und die Wohnung hat Wertverlust 20, 25%, da wird man natürlich vorsichtig. Und das wirkt sich dann auch auf das Konsumverhalten der Leute aus, ne? Und dann generell ist man ja in so einer Situation auch für negative Nachrichten empfänglicher, ne? Und oftmals reagieren Chinesen auch sehr schnell, ne? Und das spielt dann alles so mit so in das Verhalten. Aber unabhängig davon, Immobilienmarkt gut oder schlecht, generell ist China immer noch ein großer Markt für viele Produkte. Und da muss man sich dann zusammenraufen, muss das Ganze nüchtern nochmal analysieren, muss sich mal seine Wettbewerber nochmal anschauen, seine Kunden auch so ein bisschen antizipieren, wo geht die Reise hin? Und dann muss man halt seine Ressourcen nochmal planen und auf die neuen Maßnahmen, Produkte und Projekte dann fokussieren, weil alles in allem China ist und wird auch für viele Produktbereiche weiterhin ein sehr großer Markt sein. Ne? Aber so für viele Industrien, die galoppierenden Wachstumsraten, wie sie mal waren, die wird es halt nicht mehr geben für viele. Es wird auf ein normales Niveau sich einpendeln. Ne? Aber auch die Basis dann ist eine ganz andere als vor 5 oder vor 10 Jahren. Und alles in allem wird es weitergehen. Aber es wird halt ein neues Normal geben, ein New Normal. Und da hoffen sich alle Firmen, die quasi in den General Industries unterwegs sind, werden sich und müssen sich darauf einstellen.
Da wollte ich wirklich nochmal etwas präziser fragen, weil du hast ja mir gesagt, du lebst seit 20 Jahren in China. Aber ich glaube, auch wenn du sehr lange in China lebst, so wie ich in Deutschland, durch deinen Hintergrund, durch meinen Hintergrund, man lebt immer noch so ein bisschen als, ich sag mal, neutrale Person in dieser Gesellschaft, beobachtet die Entwicklung etwas mit etwas neutralerer Blick, neutralerem Blick auf die Entwicklung, in deinem Fall auf China. Und glaubst du, dass China, so wie ich das raushöre, du glaubst weiterhin an eine gesunde Weiterentwicklung China, chinesische Wirtschaft? Du glaubst nicht an eine, sagen wir mal, Negativbeispiel wie Brasilien oder Argentinien, die auch früher mal sehr gut entwickelt haben, aber dann gerieten sie in eine Falle und dann kommen sie aus dieser in dieser Zone nicht mehr heraus und dann eher die Wirtschaft bleibt so stehen und entwickelt sich nicht mehr weiter. Und du hast eher positive Glaube an chinesische Wirtschaft. Hör ich das richtig?
Definitiv, weil ich sage mal, das, was China erfolgreich gemacht hat in den letzten 30, 40 Jahren, mehr oder weniger wird das auch vom Gerüst her auch die Erfolgsfirma für die nächsten 20, 30, 40 Jahre sein. Und das war, dass die Zentralregierung, die Provinzregierung, Stadtregierung und die Unternehmen eigentlich sehr gut miteinander zusammengearbeitet haben. Ne, der Staat hat die Infrastruktur geplant, er hat die Infrastruktur umgesetzt, man hat Cluster erstellt, Industriecluster, man hat die Supply Chain aufgebaut, man hat R&D-Fonds aufgesetzt und so weiter und so fort. Und die Zusammenarbeit zwischen den Regierungsbehörden auf unterschiedlichen Ebenen mit den Firmen, die ist eigentlich sehr gut. Und ich denke, das ist auch so mit der Garant, warum es in China auch generell weitergeht. In den anderen genannten Ländern, da ist man vielleicht eher als Unternehmen eher auf sich alleine gestellt. Und da, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Heimatmarkt nicht passen, das hat dann vielleicht auch Auswirkungen auf die Unternehmen in dem Land. Ja, aber ich sage mal, in China generell die nächsten 20, 30 Jahre wird es trotzdem noch vorwärts gehen, trotzdem noch sich gut entwickeln, aber halt anders. Vielleicht nicht mehr so mit hohen Wachstumsraten, aber doch immer noch guten, vernünftigen, ich sag mal, Wachstumsrat. Es kann mal ein Jahr sein oder zwei, wo es ein bisschen runtergeht, aber ich denke mal, dass sich das alles in allem wieder fangen wird. Und generell bin ich, was China anbelangt, was auch die Power in China anbelangt, was auch den Willen in China anbelangt, da bin ich sehr, sehr positiv. Und wie wir erwähnt haben, unsere Firma sitzt zum Beispiel in Taicang und so industrienah, unternehmensnah, wie zum Beispiel eine Regierung in Taizang uns gegenüber oder anderen Unternehmen, die hier angesiedelt sind, so positiv ist, so supportive ist, das findet man wirklich selten. Ne? Und deswegen, und das gibt's halt, oder das findet man selten vielleicht außerhalb Chinas, aber ich denke mal so auch die anderen Industrieregionen wie Pinghu oder Changzhou, Jintan und so weiter und so fort, die agieren und ticken gleich. Ne? Und da gibt es wirklich viel, viel Support und auch viel Wille, etwas nach vorne zu bringen. Ja, aber die Formeln, die Methoden ändern sich. Und da muss man sich halt anpassen.
Ja, also danke sehr für deine Einschätzung hierzu, weil ich denke, gerade in der Covid-Zeit haben sich viele Unternehmer oder Unternehmen Gedanken gemacht über die Zukunft ihres China-Geschäfts. Es ist herrscht doch ein kleines Ungewissen in die Zukunft, in der Zukunft von der jeweiligen China-Strategie. Aber es ist auch gut, dass in dieser Episode von dir mal deine persönliche Einschätzung zu der Rahmen von der gesamten wirtschaftlichen Situation Chinas zu erhalten. Und wir kommen auch dann zu der China-Strategie eines deutschen Unternehmens. Wie du weißt, deutsche Unternehmen sind ja häufig auch in der Zentrale geführt oder familiengeführt in der Zentrale, wie ihr ja letztendlich auch, ne? China-Strategie wird häufig auch in der Zentrale gemacht. Und nach 20 Jahren China, was ist deiner Meinung nach, welche grundsätzliche Perspektive müsste man haben, wenn man jetzt sagt, ich lege mir ein weißes Papier hin und jetzt im Sommer 2024, wir machen wieder 5 Jahre China-Strategie. Welche grundsätzliche Einstellung müsste man jetzt haben?
Also das ist eigentlich ein Thema, da kann man einen ganzen Nachmittag füllen. Das ist schon ein sehr interessantes Thema. Und ich denke mal, es gibt verschiedene Komponenten in der Strategie, die man berücksichtigen sollte. Am allerwichtigsten ist, glaube ich, wie bin ich personaltechnisch aufgestellt, dass ich in den nächsten 5, 8 oder 10 Jahren mich in China gut entwickeln kann. Wenn man in den letzten Jahren seine Hausaufgaben im Bereich Personal nicht gemacht hat, dann wird schwierig, eine gute, solide Strategie zu entwickeln. Also da denke ich mal einfach, ein guter Personalaufbau im Sinne von Funktion, mit Erfahrung, mit Loyalität zur Firma, mit Verständnis für den Markt, für die Kunden, für den Wettbewerb, das ist somit so die DNA jeder Strategie. Ansonsten denke ich, dass man sicherlich im Headquarter, wenn Headquarter sich sehr stark in die Strategie einbringen möchte, da auch das entsprechende Know-how vorhanden sein muss. Am besten mit Managern, die seit Jahren mit China oder Asien zu tun haben oder die selbst in China oder Asien waren. Ich würde davon abraten, man sollte natürlich auch mit der Strategie eine gute Finanzplanung machen. Wo möchte ich in 5 oder 10 Jahren sein? Oder zumindest in 5 Jahren. Aber man sollte vielleicht vermeiden, jedes Detail auf 5 oder 10 Jahre zu fixieren. Ja, weil einfach China ist sehr dynamisch. Vor Covid ist anders als während Covid und nach Covid ist oder während Covid ist anders als jetzt. Und ich bin mir sicher, auch in den nächsten 2, 3 Jahren wird sich wieder Neues auftun und man wird mit neuen strategischen oder dynamischen Themen zu tun haben. Also deswegen sollte man gucken, dass die Maßnahmen und die Aktivitäten eher auf 2 bis 3 Jahre abzielen. Ne?
Verstehen, verstehen.
Danach, also neben dem, dass man seine eigenen Ressourcen sehr gut kennt, sollte man wirklich seine Kunden sehr gut kennen. Man sollte seine Kundenindustrien sehr gut kennen und man sollte auch die Wettbewerber sehr gut kennen. Und man sollte antizipieren können mit dem eigenen Team in China, wie sich der Markt in den nächsten 2, 3 Jahren entwickelt. Ne? Man wird oft hören, natürlich, ah, Preis, Preis, Preis. Das muss man teilweise mal, ich sag mal, über sich ergehen lassen. Aber das muss man dann auch wieder ausblenden, weil es gibt noch so viele andere Faktoren neben dem Preis, das was wichtig ist für die Strategie. Ne? Ferner rate ich davon ab, eine rein salesbasierte Strategie zu stricken. Oftmals denken viele, oder reden viele nur darüber, ah, der Sales, da muss die Strategie sitzen, der Rest kommt dann von allein. Also, ich würde schon raten, dass man eine gesamtheitliche Strategie macht. Und neben dem Sales auch die Produkte, die Supply Chain, Lokalisierungspotenziale, sofern Lokalisierung Sinn macht, die mit berücksichtigt, HR, R&D, Engineering. Ja, weil das sind so im Endeffekt die Bereiche, die der Strategie guten Rückenwind geben können und die dann letztendlich dann auch entscheiden, ob eine Strategie erfolgreich umgesetzt wird, angepasst wird oder ob sie fehlschlägt. Ja, also nur rein Sales-Strategie und alles andere nicht, davon würde ich abraten.
Verstehe.
Insbesondere
Also
Produkte und Supply Chain und aus meiner Sicht eine lokale Supply Chain, die ist unheimlich wichtig für die Strategie.
wie du weißt, Kern, ich bin ja ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Das heißt, nachdem du das mir erzählt hast, habe ich eigentlich den Eindruck, du bist eher der Meinung, wenn eine China-Strategie erstellt wird, dann sollte vielleicht besser in China erstellt werden. Warum? Weil ich habe vorhin rausgehört, das eine ist, China-Kompetenz ist total wichtig, in unterschiedliche Facetten. Und das andere ist, dass sowieso dynamisch ist. Insofern, man kann nicht Details auf sehr lange Zeit festlegen und dann als Korsett sozusagen sich einschränkt. Man muss immer auf die jeweilige Situation wieder agieren. Und man braucht eine gute Personalpolitik. Also übersetzt heißt das, wenn man gutes Personal, Mannschaft oder Team findet für das Management-Team lokal, dann kann man durchaus so gestalten, dass die Strategie vom lokalen Management-Team erstellt wird. Und die Zentrale steckt maximal den Rahmen fest. Und viel sagen wir, Aktionsfreiheit sollte das lokale Management erhalten. Ist es das, was ich da rausgehört habe, was du auch glaube an Erfolg?
Ich würde sagen, jein. Ne? Es hängt von der Unternehmenskultur ab und von der Unternehmensgröße. Ne? Weil letztendlich, wenn man eine China-Strategie hat oder ich sage mal eine Japan- oder USA-Strategie, muss natürlich das lokale Management hinter der Strategie stehen. Aber das Headquarter muss natürlich auch ein Buy-in in die Strategie haben. Ne? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man die Kollegen auf beiden Seiten abholt. Und es dann nicht heißt, es ist eure Strategie, dass es quasi so eine Art politischem Spielball wird, sondern dass man sagt, das ist als Unternehmen unsere China-Strategie. Ja, und deswegen würde ich sagen, es hängt von der Unternehmenskultur ab. Und bei uns ist es so, dass wir das mit dem Headquarter gemeinsam machen, weil wir auch im Headquarter kompetente Kollegen haben, die seit Jahren nach China kommen, Kunden besuchen, unsere Höhen und Tiefen mit uns durchleben und so weiter und so fort. Aber ich habe auch schon mal für ein Unternehmen gearbeitet, wo alles in China gemacht wurde. Man hat es dem Vorstand vorgestellt, es wurde abgehakt und dann war gut und dann war es an der Umsetzung. Also es hängt von Firma zu Firma ab. Na, aber ich persönlich fände es sehr gut, wenn, ich sage mal, vielleicht die Federführung das China-Team hat, es ein regelmäßiges Alignment mit dem Headquarter gibt und dann die Headquarter-Kollegen, die im Headquarter mit China zu tun haben, gemeinsam mit dem Management sagen, das ist das, was wir uns da als Ziel und als Marschrichtung vorgegeben haben. Wir stehen dahinter und jetzt setzen wir das gemeinsam um. Und wenn es Korrekturen gibt, machen wir das auch gemeinsam.
Verstehe. Du hast ja vorhin schon erwähnt, ein wichtiger Komponent, viele glauben sogar, so, das hast du ja auch so formuliert, viele glauben sogar, das ist das Wichtigste, ist nämlich die Vertriebsstrategie als ein Teil von der China-Strategie. Ne? Und ich finde es sehr toll, ich habe auch anfangs schon gesagt, dass ihr schon geschafft habt, 90% von euer Geschäft von chinesischen, wirklich lokal Kunden generiert wird. Und was war das Geheimnis da, dahinter, dass ihr so erfolgreich seid, wirklich den chinesischen Markt zu erschließen? Und vielleicht nur als Tipp für andere deutsche Unternehmen, die immer noch sozusagen vor der Tür steht, den wirklich lokalen Markt zu erschließen.
Also ohne dass wir hätten lokale Kunden erschließen können, wäre es gar nicht möglich gewesen, für uns als Unternehmen zu überleben. Das mal als Einleitung für die Frage. Das Zweite ist, wir sind ja nicht nur in einer Industrie aufgestellt, sondern in vielen. Also unsere Kundenindustrien sind so auf 15, 16 Industrien verteilt, davon Schwerpunktindustrien etwa 5, 6. Und in diesen Industrien sind halt die Kunden in der Regel chinesisch. Dann kommt hinzu, dass wir sehr früh im Markt waren, dass wir für diese Kundenindustrie, die wir angehen oder die wir bedienen möchten, das entsprechende Produktportfolio hatten, das halt bei den Kunden guten Anklang gefunden hat. Ja, und dass unsere Vertriebsleute von jeher, eigentlich schon von Tag 1, seitdem wir in China sind, darauf ausgerichtet wurden, den Markt in der Breite zu bearbeiten und sich nicht auf ein paar wenige ausländische Firmen zu beschränken. Und dahinter steht natürlich dann auch immer die Vision des Geschäftsführers oder Inhabers in Deutschland, was er oder sie in China sieht und möchte. Ja, jeder weiß, der chinesische Markt ist groß und das nur so als Floskel raushauen, das hilft halt nicht, ne? Sondern man muss dann halt auch für sich definieren, dass man mit chinesischen Kunden, mit chinesischen Unternehmen wachsen möchte und oder in die hineinwachsen möchte. Und das ist nicht immer einfach, aber was ist schon einfach? Und in anderen Märkten hat man andere Herausforderungen. Und aber für Schmalz war China immer ein sehr wichtiger Markt. Es wird auch in der Zukunft immer noch ein sehr wichtiger Markt sein. Und das wird auch getrieben, nicht nur von mir als Geschäftsführer China, sondern auch von unserer Geschäfts- oder Gruppengeschäftsleitung und auch Gruppenunternehmensleitung. Also China ist ein sehr präsentes Thema im Headquarter.
Ich wage mal so zu behaupten, dass euer Produkt oder die Technologie von eurem Produkt immer noch sehr schwer ersetzbar ist. Und insofern müssen die chinesischen Unternehmen bei euch kaufen, mit einfachem Wort gesagt. Und das haben viele deutsche Unternehmen früher auch die Situation. Und für andere Unternehmen ist wahrscheinlich früher der Zeitpunkt gekommen, dass Substitutionsprodukte oder Wettbewerber stärker geworden sind. Insofern sind sie in dem Markt auch bezüglich Positionierung schwieriger geworden. Aber ich sage mal auf Englisch, sooner or later oder früher oder später wird für jedes Unternehmen aus Deutschland der Fall sein, dass die Wettbewerber aufgeholt haben, die Technologie auch stärker geworden sind oder im Markt die Kompetenz im Markt auch besser geworden sind. Und dann heißt es, wenn man in die Zukunft blickend, wie sollte ein deutsches Familienunternehmen oder Technologiefirma sich weiter positionieren? Ab 2025 und aufwärts, um weiterhin eine gute ja, Wettbewerbssituation für sich zu behaupten. Was ist dann die zukünftige Entwicklungsstrategie für sich, Produkt und Sales gesehen?
Also ich muss kurz nochmal auf deine Aussage eingehen, dass unsere Produkte vielleicht schwieriger zu kopieren sind. Dem stimme ich nicht zu. Bei uns okay. Asiatische Wettbewerber etwa 80% Marktanteil und generell vom Gesamtmarkt gehören etwa 50-60% der Marktanteil der chinesischen Unternehmen. Und auch wir als Schmalz wurden rauf und runter kopiert. Ne?
Und, okay.
Also von daher, also deswegen dieses, also wir sind auch in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt mit schon sehr anspruchsvollem asiatischen, aber auch noch anspruchsvolleren chinesischen Wettbewerber.
Ja, es ist ja noch wertvoller, wenn du sagst, was macht ihr richtig? Und sozusagen in diese, wie sagt man so schön, Red Ocean doch sozusagen behaupten zu können.
Ja, und das ist einfach, wie ich vorhin gesagt habe, also wenn man nicht das richtige Personal hat, hilft die beste Strategie nicht. Und Schmalz hat halt auch jahrelang an seinem Personal gearbeitet, an seinem Personalaufbau gearbeitet. Aber unabhängig davon, man hat auch natürlich als Firma Fluktuation, aber die Kunden haben eine Wertschätzung gegenüber Schmalz, der Firma Schmalz. Sie haben eine Wertschätzung gegenüber, was wir oder wie wir jahrelang zusammengearbeitet haben. Und generell die Marke Schmalz hat am Markt eine sehr hohe Ausstrahlungskraft. Ne? Und das ist auch das, was honoriert wird. Ne? Und das ist auch das, was uns bei vielen Kunden die Türen öffnet. Natürlich ist das Öffnen von neuen Türen schwieriger als vorher. Ne? Mhm. Aber es ist mit unserer Marke und mit den Erfahrungen unserer Mitarbeiter ist das sehr gut. Ne? Und deswegen wie ich auch gesagt habe eingangs, Strategie wichtig, aber man sollte halt gucken, hat man die personellen Ressourcen dafür. Ne? Und wenn man im Vertrieb halt gut unterwegs sein möchte, wenn man bei guten Kunden reinkommen möchte, geht es natürlich nicht ohne eine gute Marke, die eine gewisse Reputation am Markt hat, plus gute Mitarbeiter, die wissen, wie man, ich sag mal, Kunden akquiriert oder nachdem man die Kunden akquiriert hat, wie man die betreut. Und wie man diese Kunden aufbaut und auch so gut es geht, sich langfristig bindet. Oder längerfristig, sagen wir mal so.
Ja, verstehe. Also die Marke, hast du gesagt, das haben ja Gott sei Dank viele deutsche Unternehmen nach wie vor eine sehr starke Marke und sehr gutes Image im Markt. Und dann gute Mitarbeiterstamm im Vertrieb und mit technischem Know-how wahrscheinlich ausgestattet. Und das ist, gibt es noch weitere Punkte, was wirklich für ein deutsches Unternehmen hilfreich ist, sich zu positionieren? In dieser so sehr, sehr kompetitiv Markt in China. Ne? Das ist, man sagt so schön, ich habe neulich ein Interview von McKinsey China-Chef gehört, der sagt, wer in China überlebt, überlebt überall. Ne? Das ist so ein bisschen die Aussage, dass wie schwierig im chinesischen Markt für viele Unternehmen, für viele Branchen die Situation ist.
Ich habe mal eine Aussage gehört, die hat mir sehr gut gefallen. Man muss China so ein bisschen als Fitnesscenter verstehen. Ja. Und aber generell denke ich mal, in den USA macht man wertvolle Entscheidungen oder Erfahrungen. In Deutschland macht man sehr wertvolle Erfahrungen. In Japan oder China oder Indien genauso. Ja. Und jeder Markt hat für sich sein Challenge. Ja. Und jetzt, wir als China-Manager empfinden natürlich immer, dass der Challenge in China sehr hoch ist. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Kollegen in der Türkei spreche, der hat natürlich andere Wehwehchen. Oder wenn ich mit meinem Kollegen in Japan spreche, der hat andere Wehwehchen. Aber generell, das, was man in China lernt, das hilft einem sicherlich definitiv. Ja? Und, aber es ist meiner Meinung nach nicht immer nur alles China, ne? Sondern auch man muss halt als Gruppe viele Sachen verbinden. Ja, und das ist zum Beispiel Impulse für neue Technologien, ja, die man dann aus China bekommt für andere Märkte oder aus anderen Märkten für China. Ja, oder für gewisse Produkte, gerade was alles, was so mit Metallverarbeitung ist. Da hat China natürlich eine gute Supply Chain und auch eine gute Kostenbasis. Ja. Wenn die Kosten stimmen, kann man mit chinesischen Produkten, zumindest in Asien, auch sehr gutes Geld verdienen. Aber dann gibt es natürlich auch wieder vielleicht Produkte, die in Deutschland günstiger hergestellt werden können, weil einfach der Automatisierungsgrad dieser Produkte im Herstellbereich gut ist, ja, weil man über Jahre lang eine gute Supply Chain aufgebaut wurde, wo vielleicht China bei gewissen Produkten nicht ankommt. Also so die Symbiose und das Vernünftige zusammenführen, nicht über das Knie brechen, das ist halt wichtig. Ja, aber man sollte China nicht als Low-Level-Markt sehen, sondern schon gucken, was sind die Learnings für China, die ich weltweit einsetzen kann. Ja, aber genauso auch von anderen Märkten für China oder für die Gruppe lernen.
Jetzt zum Schluss vielleicht ein bisschen Zeit fürs Träumen. Und wir sind ja alle Manager, sind alle realistisch und sind limitiert von Ressourcen und dann das beste Ergebnis zu erzielen. Und wenn du jetzt alle Möglichkeiten in der Hand hast und sagst, du möchtest einem Unternehmen helfen, China-Geschäft zu innovieren, und welche Geschäftsmodell-Innovationen können enorm zur Ergebnisverbesserung in China beitragen? Welche Maßnahmen oder welche Investitionen sind da notwendig?
Ich denke mal, was sicherlich eine legitime Frage ist, heute mehr denn je, als es vor vielleicht 5 oder 10 Jahren der Fall war, ist, macht es Sinn, dass man sich einen Wettbewerber in China kauft, ne, um mit dem halt in China, aber auch in Asien gemeinsam stärker wachsen zu können? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das zweite ist, oftmals, wenn man sich lokalen Wettbewerb anschaut, die kommen mit Good Enough Produkten, aber nicht nur Good Enough Produkten. Auch so die ganzen Prozesse, ich sag mal vom Rohstoff bis zum Final Acceptance Letter, auch all das sehr Good Enough, ne, und sehr smart gemacht, ne, und dass man sagt, einfach mal so die Bahnen, in denen man denkt, die mal zu verlassen und auch mal zu gucken, kann ich einen chinesischen guten Wettbewerber oder ein gutes chinesisches Unternehmen in einem angrenzenden Branchenbereich benchmarken und für mich lernen. Ja? Und vielleicht auch mal so ein paar crazy Sachen machen. Also wir sehen zum Beispiel oftmals Kunden, da haben wir mit Person ABC vielleicht immer im Einkauf gesprochen, also auf der Einkaufsseite wie auf der Verkaufsseite. Und irgendwann wechselt dann dieser Kollege in den Vertrieb. Ne? Oder er hat Vertrieb und Einkauf unter sich, ne? Und halt neue Organisationsformen ausprobieren. Ne? Und oder auch mal Firmen, die so ein bisschen Job Rotation machen. Der Einkäufer wird zum Operations Chef und der Operations Chef wird zum Vertriebsleiter. Also das sind so Sachen, da waren chinesische Unternehmen viel mehr als, ne? Oder wenn der Markt schlecht ist, gerade wie jetzt, was viele chinesische Unternehmen machen, sie investieren sehr viel in Messen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, aber sie investieren auch sehr viel in ihren Vertrieb. Ne? Während Unternehmen eher, die aus dem westlichen Bereich kommen oder aus Japan, Korea vielleicht viel mehr sagen, okay, generell die Kosten runter. Ne? Chinesische Unternehmen versuchen aus dem Backoffice-Bereich Sachen oder Kosten rauszunehmen, Abteilungen zusammenlegen, vielleicht auch mal sich von ein paar Leuten trennen und so weiter und so fort. Aber man geht in Krisenzeiten sehr stark und sehr massiv in den Vertrieb. Und das sind so Sachen, die könnte man sich vielleicht auch nochmal anschauen. Ne? Und das andere ist einfach, ich bin ein großer Verfechter davon oder ein Fürsprecher, so ein großer Fürsprecher davon, dass man so gut es geht seine Supply Chain, seine Produkte lokalisieren muss und dann auch nicht einfach nur Produkte vom Headquarter nach Deutschland transferieren, sondern halt local for local, ne, dass man diesen Ansatz praktiziert wird. Und dieses local for local, diesen Ansatz, den darf man halt nicht nur für sich im stillen Kämmerlein machen und sagen, ich habe eine Maschine oder ein Produkt, dann nehme ich jetzt mal drei Funktionen raus, dann ist das jetzt ein bisschen billiger und damit müsste ich ja eigentlich wettbewerbsfähiger sein, sondern wirklich am Wettbewerber sich das benchmarkt. Und das sind so Ansätze, die man verfolgen sollte. Und wo kann man sowas sehen, wie sowas wirkt oder kommt? Wenn ich auf Messen unterwegs bin, also die letzten 2 Jahre, sehe ich sehr wenig Langnasen. Und einfach immer wieder kommen und Messen besuchen. Und dann vielleicht nicht immer unbedingt der Geschäftsführer oder der Vertriebsleiter, sondern auch das Produktmanager aus dem Headquarter kommt. Dass R&D-Leute aus dem Headquarter kommen, dass man mit denen mal zu Messen geht und zu Kunden. Ja, und dass diese Kollegen sich mal Produkte anschauen, Entscheidungen von Kunden nachfragen, Wettbewerbsprodukte bewerten, analysieren und so weiter und so fort. All das sind so die Sachen, die man sich vielleicht so ein bisschen auch als gewisses Geschäftsmodell oder Teil des Geschäftsmodells mal anschauen sollte. Und nicht immer nur die Schwächen von anderen sieht und man in sich selbst, in seine Marke, in sein Produkt so selbstverliebt ist, dass man sagt, nur wir sind die Besten und die anderen sind nur die Zweitbesten.
Ja,
Aber
toll. Also die Information ist genau richtig, weil du hast ja vorhin gesagt, Beteiligung an einer chinesischen Firma, auch mit dem Ziel, ne, was wirklich von der chinesischen Markt zu lernen, weil ich bin der Meinung, dass chinesische Firmen haben auch ihre mittlerweile Managementmethode entwickelt, Unternehmenskultur entwickelt, die durchaus in heutiger Zeit erfolgsversprechend ist. Das sollten deutsche Unternehmen vielleicht auch kennenlernen. Ja,
stimmt.
deswegen machen wir auch diese Podcast für diese interessante Einblicke und Erfahrungen, um mit anderen China-Interessenten Unternehmen zu teilen. Ich danke dir für deine Zeit, Kang, und wir sehen uns hoffentlich bald in Shanghai. Und falls nicht, jetzt im Juli wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub und bis dahin viel Erfolg und wir sprechen miteinander wieder.
Danke. Es war sehr schön, dabei zu sein und Rede und Antwort zu stehen. Hat mich gefreut für die Einladung. Dankeschön.
Danke, auf Wiederhören. Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.